Ja, hallo, mein Name ist Saskia Worf. Ich komme von Manage Musik. Das ist einmal ein Podcast und Blog, bei dem ich angefangen habe, Musikstudierende zu unterstützen, mittlerweile Musikschaffende auch auf diesem Podcast sind mit über 200 Folgen und bin mittlerweile auch Dozentin an der Hochschule in Düsseldorf, in der Musikhochschule und unterstütze da Männer wie Frauen, aber besonders gerne Frauen dabei, in ihre volle Kraft zu kommen.
Hi, ich bin Anna vom Tonstudio für Frauen und bin selber Musikerin und Produzentin und gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Adrian ja, helfe ich Musikerinnen, ihre eigenen Songs selber professionell aufzunehmen, zu produzieren und zu veröffentlichen.
Hi, ich bin Imke, Gründerin und Geschäftsführerin von Raketerei, der Räuberleiter für Musikerinnen in die Musikbranche. Und ich unterstütze als Mentorin, Ideengeberin, als Partnerin in Crime Musikerinnen dabei, sich unabhängig und profitabel aufzustellen.
Hallo liebe Imke und hallo liebe Saskia. Wir haben uns heute hier getroffen zu einer Art Talk. Das ist ein spannendes Format, was wir uns überlegt haben, jetzt zum Jahresende, weil wir haben uns ein bisschen ausgetauscht. Wir kommen alle aus der Musikbranche. Wir kennen insbesondere die weibliche Perspektive aus der Musikbranche und haben so ein bisschen gemerkt, das gibt doch ordentlich Futter für einen gemeinsamen Talk. Und das wollten wir zum Anlass nehmen, eben mal das Jahr Revue passieren zu lassen, zu reflektieren. Und ja, in diesem Sinne, ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Ich freue mich auch total, mit Saskia und mit dir, Anna, gemeinsam in einem virtuellen Raum sitzen zu können.
Ich habe auch richtig Bock, mit euch zu quatschen heute.
Anna hat es ja gerade schon gesagt, wir sind Mentorinnen, genau, wir kennen uns schon seit einiger Weile und wir haben angefangen, uns regelmäßig auszutauschen und wir haben Learnings gesammelt. Wir haben ganz bewusst gesagt, dass wir auf das Jahr zurückblicken wollen, aber in Form von Learnings, um einfach zu gucken, was nehmen wir mit ins nächste Jahr. Und wir haben eine begleitende WhatsApp-Gruppe, in der wir Dinge miteinander teilen. Und in dieser WhatsApp-Gruppe haben wir auch unsere Learnings gesammelt. Und Saskia, wir haben das ja so gemacht, dass wir zwei berufliche und ein privates Learning mit in das Jahr 2026 nehmen wollen. Und dein allererstes Learning, dein allererstes berufliches Learning, da hast du in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass du dich auf deine Projekte und Ideen fokussieren darfst, ohne dass das Egoismus ist, sondern dass das die Notwendigkeit ist, dass du dich voll entfalten kannst und eben deine Energie nutzen zu können. Wie kam es dazu? Wie kam es zu diesem Learning? Was hast du in diesem Jahr erlebt?
Es ist witzig, weil es ist eigentlich sogar ein Learning, was noch aus dem letzten Jahr davor mit reingekommen ist, weil vor genau einem Jahr saß ich im Flieger zurück aus Madrid von einer Konzerttour. Und ich wollte wieder mehr spielen, mehr Flöte. Ich bin Flötistin von Haus aus und mache ganz viele Dinge, aber ich bin eben auch Musikerin, die klassisch und zeitgenössische Musik spielt. Und ich saß im Flieger zurück und dachte so, ja, spielen, ja, geil, Bühne, ja, aber so nicht.
Weil, warum so nicht? Was ist dieses so nicht?
Ich war ja gebucht quasi als Interpretin, die da mitmacht bei einem Ensemble. Das waren total krasse Konzerte und ich bin super dankbar. Ich durfte der Berliner Philharmonie spielen, in Madrid auftreten. Also es war schon richtig geil. Ich habe nur gemerkt, dass die Art, wie das vonstatten ging, weil ich selber überhaupt keine Kontrolle über die Orga und wie kommuniziert wurde und so weiter mit der Agentur und so weiter, dass ich gemerkt habe, Bonnie, auf sowas habe ich gar keinen Bock mehr. Also dafür ist mir meine Energie zu schade, weil ich spiele sehr, sehr gerne und ich gehe gerne auf die Bühne. Aber ich habe gemerkt, es geht nicht nur darum, sondern es geht um das Ganze drumherum. Das wissen wir, die drei, die hier versammelt sind. Es geht nicht nur darum, am Ende irgendwie die Musik zu performen oder aufzunehmen, sondern mit welchen Menschen bin ich da? Wie ist die Kommunikation? In Madrid zum Beispiel war es so, wir hatten nicht mal Wasser als Musikschaffende auf der Bühne. Es wurde uns nicht mal Wasser gestellt von den Veranstaltern. Und das habe ich schon so oft erlebt. Und ich saß so im Flieger zurück und dachte, nee, kein Bock mehr. Will ich nicht mehr. Und das hat sich so ins Jahr 25 mit reingezogen, dass ich gesagt habe, ich konzentriere mich jetzt wieder voll auf meine Sachen, weil ich habe so viele Projekte, ich mache so viele Dinge und ich habe da so viel Spaß dran. Aber natürlich hat mein Tag auch nur 24 Stunden. Und nur weil ich einen Blog zum Thema Selbstmanagement mache, heißt das noch lange nicht, dass ich irgendwie die Queen bin und ich das immer alles perfekt gestaltet kriege. Und dann habe ich in diesem Jahr immer mehr wieder gemerkt, wie ich mich doch von anderen Projekten reinziehen lasse. Auch ehrenamtliche Sachen, wo meine Energie so hingezogen wurde. Und zwar gar nicht, ich mache den Leuten keinen Vorwurf, weil ich habe das ja entschieden zu machen. Und dann habe ich immer wieder so dieses, oh ja, ah komm, ja, nee, das ist cool, das mache ich auch. So, und irgendwann habe ich mich wieder gefunden im Sommer und dachte so, jetzt wolltest du dich ja mal wieder voll auf dich und auf deine Sachen konzentrieren. Wie ist das passiert, dass ich schon wieder bei überall irgendwo drin hänge und ständig Leute was von mir wollen, wo ich so denke, ja, Moment mal, aber eigentlich wollte ich mich doch so. Und vor ein paar Wochen ist das dann nochmal geclasht, dass ich gemerkt habe, nee, also meine mentale Gesundheit ging bergab, mir ging es nicht so gut und dann habe ich radikal aussortiert und habe gesagt, okay, das mache ich noch 25, das mache ich alles nicht mehr, das schiebe ich jetzt entweder oder ich sag's einfach ab. Und das wäre vor einem Jahr nicht denkbar gewesen, dass ich einfach Saskia, Sachen absage.
Ich hab so viele Fragen an dich. Weil ich merke so richtig, wie so ganz, also Fragezeichen und ich spüre auch total irgendwie auch Dinge, die du sagst bei mir in der Raketerei-Community. Und ich frage mich halt immer, woher kommt dieses Gefühl von Egoismus? Was triggert dieses Gefühl von Egoismus? Und das andere, das ich mich gefragt habe, ist, wenn man entscheidet, Dinge loszulassen, welche Rolle spielt finanzielle Angst?
Ja, also Egoismus, das kann ich schnell beantworten. Ich habe durch meine Glaubenssätze, die ich zwar viel schon, mit denen ich viel gearbeitet habe und aufgelöst habe, aber immer wieder so ein Kernding bei mir, es nimmt mich nicht so wichtig. So, das habe ich noch aus der Schulzeit. Also das ist wirklich alt und das ist ein Mobbing-Thema bei mir auch. Also dieses, niemand interessiert, was du sagst, nimm dich nicht so wichtig, spiel dich nicht so in den Vordergrund. Der Witz ist, das habe ich ganz viel aufgelöst, sonst würde ich keinen Podcast mit über 200 Folgen haben. Also und die ganze Sichtbarkeit, ich habe da ganz viel dran gearbeitet. Aber das ist einer dieser Kernglaubenssätze, der mich immer wieder an diesen Punkt bringt, dass ich denke, ist das egoistisch, wenn ich mich auf mich fokussiere und ich mein Ding mache und ich eben nicht bei allen helfe, weil ich kann natürlich ganz viel und das geht bei mir immer wieder an und ich kann mittlerweile dabei zugucken, wie so mein Ego reagiert und sagt, aber wir müssen doch für die anderen da sein. Und das ist natürlich auch eine Sozialisierung von mir als Frau, das wissen wir auch alle, die hier sitzen. Das heißt, es kommt on top auf meinen Glaubenssatz, ist diese Sozialisierung, ich muss mich um alle anderen kümmern und ich darf mich nicht um mich kümmern. Ich habe keine Kinder. Ich habe eine Partnerschaft, aber ich habe keine Kinder. Aber natürlich kickt auch da dieses so, ich muss mich erst um andere kümmern, bevor ich mich um mich kümmern darf. Und das habe ich halt beruflich, wenn ich mir die letzten 10 Jahre so angucke, denke ich mir so, ja, Paradebeispiel. Ne? So mit dem Egoismus. Und finanzielle Sicherheit beziehungsweise finanzielle Themen an der Stelle, das ist bei mir jetzt gerade nicht der Fall. Aber ich fühle das komplett, weil das war früher genau der Punkt, warum ich Sachen nicht abgesagt habe. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr das kennt aus euren Communities, dass man Sachen zusagt und dann auch nicht absagt, obwohl man weiß, dass man es eigentlich nicht machen kann, weil man denkt, ich brauche das Geld oder ich brauche den Kontakt. Und Angst hat, auch einfach eine Absage zu erteilen, wie es passt gerade nicht, es ist zu viel, ich kann dir aber gerne jemanden empfehlen, weil das heißt ja nicht, dass die Person sich dann nicht mehr meldet. Das ist ja einfach nur ich habe gerade zu viel auf der Uhr. Das ist nicht ein Nein zu der Person, sondern ein Nein zu dem Projekt, weil es passt gerade nicht. Und das habe ich halt nicht gelernt. So, in meiner beruflichen Laufbahn zu sagen. Nein, weil passt gerade nicht. Oder auch nein, weil ich habe keinen Bock. Das muss ich der Person aber ja nicht per Mail schreiben. Ich muss dir ja nicht schreiben, ich habe keinen Bock, deine Fresse zu sehen, auch wenn das eigentlich der Grund ist. Um das jetzt mal so zu sagen, würde ich nicht machen. Aber manchmal ist es ja so, dass mich Leute anfragen und ich mir heute denke so, boah, nee, habe ich gar keinen Bock drauf, mit der Person zu arbeiten oder mit in dieses Projekt mit reingezogen zu werden. Und noch vor einem Jahr hätte ich zu allem Ja gesagt. Einfach nicht, weil ich die finanzielle Sicherheit gebraucht hätte, sondern weil mein altes Glaubensmuster gegriffen hätte von ja, aber dann mögen die dich nicht, dann bist du ausgeschlossen, etc. Aber finanzielle Sicherheit ist, glaube ich, ein Riesenthema.
Ich habe da für mich im Laufe des Lebens einen schönen Satz gelernt, bloß weil ich kann, heißt nicht, dass ich muss. Also weil ich wir alle wahrscheinlich sozialisiert bin. Und ich habe das einfach nie hinterfragt. Also wenn jemand mich gebraucht hat und wenn ich kann, grundsätzlich helfen kann, dann habe ich das nicht hinterfragt. oder auch, auch im Business zum Beispiel gewisse Arbeitsbereiche, sag ich mal. Bloß weil ich die kann, ja, aber ich habe vielleicht keine Lust mehr. Also Beispiel bei mir ist halt ganz krass so die Business-Themen. Die kann ich gut, aber ich will die eigentlich nicht mehr machen. Ne? Und bloß weil ich kann, heißt nicht automatisch, dass ich es machen muss, sondern es darf immer eine ernste Frage an einen selber sein, möchte ich das jetzt gerade? Ne? Also was ist die Motivation dahinter? Und wenn die einzige Motivation ist, ja, weil ich es halt kann, das ist, ja.
Wann bist du für dich an diesen Punkt gekommen, Anna, dass du das für dich festgestellt hast, dass du dir diese Frage stellen darfst bzw. stellen solltest?
Bei mir war das, kam es aus dem privaten Kontext, weil ich innerhalb von kürzester Zeit, so 2-3 Monate, mehrere Gespräche hatte, nenne ich jetzt mal Gespräche mit Bekannten, würde ich jetzt sagen, die alle original dasselbe gesagt haben, oh, das hat mir jetzt voll gut getan, mit dir zu reden. Und jedes Mal habe ich gedacht, interessant, bei mir überhaupt nicht, weil ich habe jetzt gerade alles, also alles, was ich weiß und ich weiß vor allen Dingen alles, was ich dir jetzt gerade an Tipps, Ideen, Inspiration mitgebe, wirst du eh nicht umsetzen. Das weiß ich sowieso.
Das spürt man bei manchen Leuten voll.
Genau. Ne? Also auch, es ist ein Erfahrungswert. Das waren ja langjährige Bekannte. Ne? Und da habe ich also sozusagen so einen krassen Spiegel bekommen, so nach dem Motto, oh wow, ich tue denen gut und es ist eine Gabe und es ist ja schön, aber ich darf ganz, ganz, ganz genau entscheiden, wem gebe ich die. Und also das ist ja Lebenszeit, Lebensenergie. Und die sollte und möchte ich nur da an Orten geben, wo sie entweder auch wirklich genutzt werden kann, wo ich wirklich das Gefühl habe, da kann ich wirken und wo auch ein gewisser Ausgleich über die Zeit stattfindet. Das muss nicht im selben Gespräch sein, völlig klar, aber das habe ich da so krass gemerkt und habe ich gesagt, okay. Und bloß weil ich kann, weil ich gut tun kann, das reicht nicht mehr. Und das war natürlich ein hartes Learning da, dieses Nein, was du ja auch formuliert hast, Saskia, ne? Das ist unangenehm für mich. Also ich habe ja dadurch auch Bekanntschaften losgelassen.
Ja. Fühle ich komplett. 1000%. Ist genau das Gleiche. Also sowohl privat als auch beruflich. Es Leute mich immer auch irgendwie über Insta und so, ne? Dann so, ich habe früher einfach, im Prinzip habe ich kostenlos gecoacht und kostenlos unterrichtet. Also das ist schon Jahre her, aber genau das, ne? Oder wenn Leute sich mit mir getroffen haben, mit denen ich irgendwie so lange Sicht befreundet, also lange Leine befreundet war, und die haben mich dann im Prinzip, haben sie ein Coaching gekriegt von mir. Komplett. Und dann weiß ich genau, die machen es nicht. Die setzen es nicht um. Und ich bin komplett leer gefahren nach so einem Treffen und hab nichts. Außer ein, ah, es war voll schön, mit dir zu quatschen. Und ich so, ja, ich brauche jetzt Urlaub.
Begegnet euch, also weil das ist etwas, das ich in meinem Alltag feststelle, sich das Recht rauszunehmen, Nein zu sagen. Mir begegnet immer wieder Verurteilung deswegen. Da sind wir vielleicht zum einen bei diesem Egoismus-Thema, aber ich habe auch den Eindruck, dass ich ganz oft auf Menschen treffe, die Sätze sagen wie, na, du hast ja nie Zeit, oder das ist ja so eine Form, die Verurteilung auszudrücken, ohne sich zu versuchen, in meine Situation reinzuversetzen. Kennt ihr das? Also die Podcast-Hörer sehen es jetzt nicht, aber Saskia nickt.
Ja, vor allem, weil das sind ja vor allem Menschen, die selber keine Grenzen setzen. Also Menschen, die für sich selbst nie gelernt haben, genauso wie wir das vor irgendeiner Zeit nicht konnten oder nicht gelernt haben. Das heißt, die Menschen, die am heftigsten reagieren mit solchen Sätzen, du hast ja nie Zeit für mich, da ist mal was Besseres zu tun, die dann mit dem Ego reagieren, sind ja Menschen, die selber sich nicht erlauben, Grenzen zu setzen. Und Menschen, die auch gelernt haben, Grenzen zu setzen, so wie wir drei jetzt zum Beispiel hier sitzen, und wenn jetzt die Imke mich was fragen würde und ich würde sagen, du Imke, total cooles Projekt, aber ich habe da überhaupt keine Kapazität für, dann wärst du die letzte Person, die jetzt sagt, ja, Saskia, also
mach mal trotzdem.
Mach mal trotzdem, weil wir haben es gecheckt. Das ist ein bisschen wie die Matrix, weißt du, wie so eine Matrix, die du verlässt, dass du sagst, okay, ich darf Grenzen setzen. Und Menschen, die darauf reagieren, ich habe da mittlerweile sehr viel Mitgefühl für, weil ich ja selber ganz lange so drauf war. Der Witz war, ich habe nie verurteilt, wenn andere Menschen mir Grenzen gesetzt haben. Das hat auch, wie gesagt, familiäre Gründe, so, weil ich das einfach, für mich war das so normal. Andere Grenzen achten, ja. Ich meine Grenzen setzen, nein. Aber es gibt ja genug Menschen, die gar nicht damit umgehen können, wenn sie Grenzen gesetzt bekommen und massiv steil gehen, auch weil sie selber keine setzen. Für sich selbst, Und auch seine, die eigenen Grenzen gar nicht spüren. Das ist ja auch noch so ein Ding. Das kenne ich aus dem Yoga total. Also das kann man auch beobachten auf der Yogamatte. Ne? Wenn ich als Yogalehrerin da stehe und ich gucke mir die Leute an, ich sehe das, dass die Leute ihre Grenzen nicht achten, die biegen sich dann in irgendwelche Sachen rein und sind dann total abgefuckt, dass es nicht klappt. Und das ist, das kannst du bildlich so übertragen auf solche Gespräche. Also visuell übertragen, energetisch in solche Gespräche.
Apropos Grenzen, Anna, ich fand, du hast in unserer WhatsApp-Gruppe auch noch ein sehr tolles berufliches Learning reingegeben. Ein Learning, da habe ich mich auch so drin wiedergefunden. Du hast geschrieben, bloß weil es Initiativen für Frauen gibt, heißt das nicht, dass sie Programme für Frauen unterstützen oder mit fördern. Mhm. Was ist dir passiert, dass du dachtest, weil das ist ein ziemlich krasses Learning für 2025.
Ja, also das war wirklich ein krasses Learning, weil ich dachte so, juhu, also ist ja schön, es gibt ja Initiativen und Förderprogramme und Vereine für Frauen in der Musikbranche, ja, unterschiedlichster Art. Und da wir ja, also Tonstudio für Frauen, ne, wir adressieren eine große Lücke im Musikproduktionskontext. Wir reden von 2% Musikproduktion, dachte ich, voll gut. Und da gibt's ja dann so Stellen, wo man jetzt hingehen könnte und sagen könnte, hey, uns gibt's und wir wollen den Leuten, die eigentlich bei euch sind im Verein oder eben, was weiß ich, aus welchen Gründen, wie auch immer mit euch connected sind, den würden wir gerne vorstellen, dass es uns gibt, weil die ein oder andere Musikerin, das wissen wir, sich noch nicht mal den Gedanken traut zu denken, dass sie ihre Musik selber produzieren könnte. Es war für mich also voll logisch, ne? Und dann bin ich, ich werde keine Namen nennen, ist so völlig klar. Und ich weiß auch von euch und anderen, mit denen ich connected bin, dass das jetzt kein Einzelthema oder bezogen auf Tonstudio für Frauen ist. Bin dann konfrontiert worden, dass man uns nicht vorstellen kann, weil wir heißen eben Tonstudio für Frauen und nicht Tonstudio für Flinter. Und das hat mich sehr gewundert, weil, also kurze Erklärung, Flinter ist ein sehr inklusiver Begriff, der eben Frauen mit einschließt, die vielleicht sich nicht gemein fühlen bei dem Begriff Frauen, wobei ich das nicht so ganz verstehe. Also ich habe mich sehr viel mit diesem Begriff auseinandergesetzt, mit dem Begriff Flinter. Ich habe selber ein Flinter-Hip-Hop-Festival gegeben, aus genau diesem Grund, weil ich wollte erst ein Frauen-Hip-Hop-Festival machen, um Frauen sichtbar zu machen. Wurde damals darauf aufmerksam gemacht, okay, bei Flinter, das F steht für Frauen, dann L für Lesben, I für intersexuell, N für non-binary, T für transgender und A für asexuell. Also erstens ist dieser Begriff super schwierig, wenn man ein privates Unternehmen ist, was ich damals war, diesen Begriff zu verwenden, weil ich darf dann zum Beispiel keine Werbung posten. Also ich habe es probiert, für diejenigen, die das gerne versuchen möchten. Diese Werbung wurde einfach gesperrt mit der Argumentation, also auf Instagram, Facebook und YouTube mit der Argumentation, das ist zu politisch, ohne zu erklären, was daran politisch ist. Wenn ich dieselbe Werbung, selbes Bild genommen habe, ohne den Begriff Flinter, dann konnte ich sie schalten. Also habe ich jetzt mal draus geschlossen, dass es der Begriff ist. Ja, das ist Thema 1, also ganz einfaches, simples Thema, warum wir das so nicht machen. Zweitens muss ich ganz ehrlich sagen, der Begriff Flinter, also das F steht für Frauen, Punkt. Wir haben eine Riesendiskrepanz, 2% der Musik wird von Frauen produziert. Für mich sind Transfrauen Frauen. Asexuell, lesbisch interessiert mich nicht im Sinne von, also ich frage doch keine Sexualität ab, wenn du zu mir kommst, ja. Ich weiß, dass einige unserer Musikerinnen in Beziehungen mit Frauen leben, auch das frage ich nicht ab, das interessiert mich nicht. Mich interessiert auch nicht, welches Geschlecht gerade du, also das sind Fragen, die finde ich auch ziemlich übergriffig, ehrlich gesagt. Und ich hoffe, dass wir ein Ort sind, der, beziehungsweise weiß ich das ja auch durch einige Musikerinnen, wie gesagt, wir fragen die Themen nicht ab, der inklusiv genug ist. Ne? Und ich finde, das war da schon ein bisschen erschrocken, weil ich würde jetzt erwarten, wenn ich jetzt in einem Verein bin oder bei einer Initiative, die eigentlich gerade diese Ungleichheiten adressiert, dass dann wieder da eine Barriere gemacht wird, weil wir Frauen sagen. Das hat mich sehr verwundert, sagen wir es mal so. Und ich finde es sehr, sehr schade, weil wir dadurch das eigentliche Thema, die Ungleichheit, nämlich überhaupt gar nicht lösen. Ja.
als du das in unseren Zoom-Call reingebracht hast, da waren Saskia und ich ja auch sofort, ja, wir haben total Gleiches erlebt. Anna, ich glaube, auch wir beide haben eine sehr ähnliche Reise, dass wir mit unseren Unternehmen an die Verbände und Vereine zu denen hingegangen sind und gesagt haben, lass uns gemeinsame Sache machen. Bei dir haben sie sich am Begriff Frauen gestört. Bei mir wird sich daran gestört, dass ich ein Wirtschaftsunternehmen bin, dass ich tatsächlich von meiner Arbeit leben möchte. Und das ist so eine zweite Hürde, die kam. In dem Moment, in dem man Geld für seine Arbeit nimmt, bleiben Türen verschlossen. Etwas, das sich mir nicht erschließt, weil so wird Menschen aus meiner Perspektive Mündigkeit genommen. So wird Künstlerinnen und Künstlern selber die Entscheidung genommen, möchte ich investieren oder nicht. Und das finde ich, ist ungesund für diese Branche, weil so wird den Leuten eben auch nicht klar gemacht, dass man in Wachstum investieren muss. Das ist Teil des Prozesses einfach.
Ich gehe noch ein bisschen weiter. Ich trete nicht gegen etwas an, ich trete für etwas an. Mhm. Ich trete für eine Gleichheit an, die auch eine finanzielle Gleichheit mit einschließt. Wir treten also an, eben gerade auch den Musikerinnen auch finanziell zu ermöglichen, indem sie ihre Musik produzieren können, dass sie, dass ihre Einnahmen zu 100% ihnen gehören, ja, und sie nicht mehr irgendwelche Verträge unterschreiben müssen, wo erstmal ganz viel an andere Menschen fließt, meistens Männer. Ja, das heißt, im Grunde ist es auch ein bisschen verquere Welt. Ich wünsche mir genau das für die Musikerinnen zum Beispiel, für diejenigen, für die wir arbeiten, dass sie bitteschön von ihrer Musik leben können. Und das sind ja oft solche Herzensprojekte und die fließen aus ihnen raus und es fließt nichts zu ihnen zurück, außer ein Herzchen auf Instagram oder ein paar Streams. Und das ist nicht cool. Also für mich ist sogar total wichtig, dass auch Musikerinnen sind auch Unternehmerinnen, sollten das idealerweise sein.
Absolut.
Wenn sie davon gerne leben würden. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Man muss ja nicht zu 100% den Anspruch haben, dass das aus meiner Herzensmusik kommt. Aber wenn ich zum Beispiel produzieren kann, wenn ich ein Instrument spielen kann, dann kann ich ja auch andere Projekte, Aufträge annehmen, mit denen ich Geld verdienen kann. Also idealerweise sollte das Learning, also auch eben einerseits Investition in mich, aber auch diese Erlaubnis, ich darf damit Geld verdienen, ich darf davon leben, von etwas, was diese Welt so dermaßen bereichert. Meine Musik, alles, all die Jahre, die ich da reingesteckt habe, wie ich das gelernt habe, meine Stimme, meine Themen, davon darf ich auch leben. Das darf zurückfließen zu mir, auch in Form von Geld, in Form von, dass ich gutes Essen mir kaufen kann, dass ich mir eine Wohnung kaufen kann, hier, Equipment und solche Sachen. Also ich finde, das gehört sogar dazu und ich finde es keine gute Message, das zu verneinen, grundsätzlich, dass wir in einem sehr patriarchalen und kapitalistischen System leben, was grundsätzlich ausbeuterisch ist. Das ist auch eine Realität, aber da drin müssen im Moment Frauen sich eben auch bewegen können. Und das geht nicht mit der Einstellung, das ist alles schlecht, das brauche ich nicht. Ich brauche auch Geld, um mir ganz konkret Sachen kaufen zu können, die mich nähren. Angefangen bei Essen, bei gutem Essen.
Ich habe da nur einen Punkt, den ich anbringen möchte, weil du hast es gerade gesagt mit dem unternehmerischen Denken. Und Imke hat es ja eben schon gesagt, dass sie das genau deswegen aneckt, weil sie eine Unternehmerin ist. Und ich mir so denke, what the fuck, wäre es genauso, wenn Imke ein Mann wäre? Die Frage stelle ich mir an solchen Stellen immer wieder, weil ich genau weiß, dass es, wenn Männer mit Männern verhandeln, einfach anders läuft, wie wenn Frauen mit Frauen verhandeln oder Frauen versuchen, mit Männern zu verhandeln. Wir wissen alle, wie lustig das werden kann. Also lustig jetzt in Anführungsstrichen, ja, wirklich große, dicke, fette Anführungsstriche. Aber das, worauf du ja auch zielst mit der Thematik, mit den Vereinen oder Verbänden oder was auch immer, ne, wenn man versucht, irgendwo zu platzieren, um Sichtbarkeit für ein Unternehmen oder für eine Gruppe von Menschen, die sagen, wir haben was und natürlich nehmen wir dafür Geld, weil wir wollen ja auch irgendwie leben. Dass das kritisiert wird, das liegt natürlich auch in der Sache dieser Branche, weil ich bin da groß geworden in diesem ganzen Wahnsinn, dass uns einfach eingetrichtert wurde, brotlose Kunst. Und also ich musste ja auch aus diesem Mindset raus. Ich habe mich da auch jahrelang rausgeschält, dass meine Arbeit was wert ist. Und das ist jetzt mal geschlechterunabhängig, ne? Das ist einfach in unserer Branche, das wisst ihr selber, ein Riesending, weil es uns so viel Freude macht. Und darauf zielen halt auch ganz viele manche unterbewusst, manche auch sehr bewusst ab. Aber du machst das doch gerne. Du liebst doch, was du tust. Und deswegen darf ich dafür kein Geld nehmen, oder was?
Ich habe auch eine ganz einfache Rechnung für euch, ja. Wenn du zum Beispiel investierst einmalig darin, dass du Musikproduktion lernen, selber deine Musik produzieren kannst, kostet dich das etwa so viel, wie wenn du dir zwei Songs produzieren lässt. Und in der Regel bei 98% männlichen Produzenten geht dieses Geld dann an Männer für zwei Songs. Ja, dann klingt die Musik nicht so, wie du möchtest. Und dann, wenn wir dann noch weiterspinnen, ja, jetzt möchte eine Künstlerin, möchte gerne ein Album aufnehmen. Was macht sie? Sie beantragt Fördergelder. Sagen wir mal, nennen wir mal die Nummer 20.000. Wo geht die denn hin? Wo fließt dieses Geld hin? Das geht ja gar nicht zu der Künstlerin. Das geht in die Produktion, die sie nicht kann. Und da dreht sich das für mich richtig absurd im Kreis, weil dann sind wir immer noch gefangen in diesen, und wie du sagtest, wer macht da sehr gerne die Hand auf?
Die haben Männer.
Natürlich, ja. Also ich will kein Männerbashing machen, um Gottes Willen.
Nein, ich auch nicht.
Heißt, die wir eigentlich fördern wollen, da tun wir so Bypassing machen. Das geht ja völlig an denen vorbei, ja, und wir halten die alten Strukturen bei. Und da hast du, Imke, auch ein spannendes Thema mitgebracht als Learning aus diesem Jahr zum Thema Fördergelder. Weil wie läuft das denn oft ab? Also was entsteht denn da auch oft für eine echt ungesunde Dynamik, die eben weg auch von der Eigenverantwortung geht? Die wir uns eben auch als Unternehmerinnen, also wenn man Musikerinnen als Unternehmerinnen sieht, wünschen für die Musikerinnen.
Total. Anna, perfekter Übergang, weil als wir da gerade so drüber gesprochen haben, musste ich auch direkt irgendwie an meine Fördergelderfahrung aus den letzten zwei Jahren denken. Ich habe eben in einer Community festgestellt, wenn Künstlerinnen reinkommen in die Community, und genauso wie bei dir, Anna, ist es in der Raketerei, dass wir mit den Künstlerinnen so arbeiten, dass sie am Ende eine Ersparnis haben, dass die sich Strukturen aufbauen, mit denen sie Geld verdienen. Das ist ja so das Grundprinzip von unserer Arbeit als Mentorinnen. Und ich habe festgestellt, dass wenn Künstlerinnen in die Raketerei-Community kommen, ist natürlich nicht auf alle zu übertragen, aber die Mehrheit, die Fördergelder bekommen, da fehlt mir oft in der Arbeit die Eigenverantwortlichkeit und die Fördergelder. Das heißt eben auch nicht, dass die KünstlerInnen, die Fördergelder bekommen, dann tatsächlich auch in die Umsetzung kommen. Und ich habe das getrackt. Ich habe mir ganz genau angeguckt, was für Ergebnisse hatten die KünstlerInnen, die mit Fördergeldern in die Raketerei-Community kommen. Und das habe ich dem gegenübergestellt, den Ergebnissen, die die Künstlerinnen hatten, die ohne Fördergelder in die Raketerei-Community gekommen sind. Und da war ein ziemliches Gap. Und das fand ich interessant zu sehen. Und das hat bei mir angefangen, den Gedanken wachsen zu lassen, sollte man über die Vergabe von Fördergeldern einfach mal anfangen, drüber nachzudenken. Kann man Menschen, die, ich sag mal, an den Musikhochschulen keinerlei BWL-Wissen an die Hand bekommen, kann man denen Gelder in die Hand geben, dass die so investieren, dass am Ende Wachstum entsteht? Aus meinem Verständnis ist die Vergabe von Fördergeldern vergleichbar mit der Anschubfinanzierung von Startups, wo Investoren reinkommen. Bloß, dass so Fördergelder in der Musikbranche gar nicht gesehen werden. Und das ist ein Problem aus meiner Perspektive. Ja. Saskia.
Da will ich unbedingt was sagen, da ich ja genau dafür jetzt Kurse gebe, weil ich an der Hochschule angestellt bin für genau diese Themen, was ja mega geil ist, dass das jetzt geht. Und ich habe damals ich habe meine komplette CD damals zu 80% über Fördergelder finanziert. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt aber schon das Know-how. Und das habe ich auch, genauso wie du gerade sagtest, beobachtet. Das haben natürlich die meisten nicht, die mit solchen Fördergeldern, vor allem wir reden da wirklich von hohen Summen, die zum Teil auf einmal auf dem Konto sind. Man sieht, die können das auch energetisch gar nicht halten. Also, das ist ein bisschen spirituell, wenn ich das sage, aber sie können energetisch gar nicht halten, dass da plötzlich 20.000 Euro auf dem Konto sind, weil sie nicht gelernt haben, damit umzugehen. Und ich finde das einen total spannenden Gedanken zu überlegen, wenn ich solche Fördergelder verteile, ich würde gar nicht über die Vergabe nachdenken, sondern wenn ich so viel Geld rausgebe als Förderer, als Staat, was auch immer, wer dann da Geld rausgibt, ist die Frage, gibt's nicht die Möglichkeit, ein Crashkurs, was auch immer, ein Workshop, ein Kickstart-Workshop für alle Stipendiatinnen zum Beispiel zu machen und zu sagen, guck mal, so und so und so kannst du kalkulieren, finanzieren, investieren. Das, also meine Themen dazu sind irgendwie, was sind das? 3-4 Vorlesungen, die ich dazu mache? In 1,5 Stunden. Das kann man an so einem Wochenende einmal runterbeten, so dass sie einfach das Know-how kriegen, weil umsetzen müssen sie es ja eh selber. Aber die meisten kriegen Geld aufs Konto von so einer Förderung und sind gänzlich überfordert damit, was mache ich jetzt damit? Und ich habe damals auch für mein Unternehmen Managed Musik auch eine Anschubfinanzierung mir geholt für aus einer privaten Stiftung. Aber auch da, ich wusste halt, ich hatte schon einen Plan, ich hatte schon einen Businessplan, ich habe mich damit schon beschäftigt. 98% der Leute, die an Musikhochschulen studieren, haben genau das Problem, dass sie nicht mal den Plan haben. Also sie kriegen dann Geld für ein Projekt und dann ballern die das Geld auch komplett in das Projekt und denken gar nicht darüber nach, was man mit dem Geld auch noch machen könnte, um potenziell andere Projekte weiter anzuschieben. Also dieses langfristige Denken. Und da fehlt es einfach an Know-how. Da fehlt es, und ich meine, genau deswegen gibt's ja zum Beispiel jemanden wie dich, Imke, die die Raketerei gegründet hat. Das ist ja nicht, das kommt ja nicht von ungefähr. Dass wir ganz viele Leute haben, die da draußen rumrennen und dann kriegen plötzlich Geld und dann sind die so, okay, was mache ich jetzt? Ne? Und ich habe damals auch, also ich habe auch ein paar Fehler natürlich gemacht. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich war 25, mache mir auch heute keine Vorwürfe. Ich habe aber gelernt und habe gemerkt, okay, ich hätte da und da und da vielleicht anders investiert. Am Ende ist die CD trotzdem entstanden. So, ne? Aber ich habe natürlich auch gelernt und aber ich habe reflektiert. Weil dieses Know-how muss man halt erstmal haben. Und ich finde, gerade wenn dann so an junge Menschen, die dann wie die Irren irgendwie für Ensembles und Bands und so Förderungen beantragen und da ist niemand dahinter, der irgendwie sagen kann, hey, guck mal, ich bin Mentor, Mentorin, lass uns mal zusammen durchgehen. Also natürlich strukturell gesehen, es wär ein Wahnsinn, man bräuchte super viel Personal dafür, aber am Ende ist es das ja, weil dann könnten die Leute langfristig planen und langfristig denken und nicht nur eine Anschubfinanzierung, sondern vielleicht dann auch in dieses unternehmerische Denken wirklich trainieren, weil das kommt ja nicht von heute auf morgen.
Absolut. Also das Problem, du bringst es perfekt auf den Punkt. Das Problem sind nicht die KünstlerInnen. Das Problem sind die Strukturen. Und wir haben große, große Fördertöpfe wie die Initiative Musik in Deutschland. Und eine Karriere kann doch auch nicht darauf aufgebaut werden, indem man sich vornimmt, die nächsten 20 Jahre stelle ich Fördergelder bei der Initiative Musik oder beantrage ich Fördergelder, um immer wieder Alben produzieren zu können. Das ist doch auch nicht der richtige Weg.
Also was mir an dem ganzen Ding auch gar nicht so gefällt, ist, dass bei all dem nicht berücksichtigt wird, dass sie, wir reden von, also wenn ich sie sage, meine ich jetzt hauptsächlich Musikerinnen, gar nicht an den Punkt kommen zu überlegen, womit verdiene ich denn eigentlich Geld, weil das ist ja da gar nicht vorgesehen. Das heißt, das ist ja alles nice to have. Ja, es ist natürlich toll, wenn du, wie ist es halt oft, Produzenten hast, die dich dann, die das dir dann machen und vielleicht jemanden, der dir noch ein Video aufnimmt. Ich finde, viel wichtiger wäre zu gucken, wie kann ich mich selber grundsätzlich erstmal finanzieren und das ist dann von mir aus on top. Aber das ist ja Geld, was mir ja auch gar nicht gehört. Aber es entsteht oft, da hatte ich ein Interview mit einer, die das so ausgesprochen hat, die gesagt, dass da entsteht eine Riesenabhängigkeit. Ja, dass man gewöhnt sich dann dran. Ja, da warte ich halt, da hangel ich mich von Förderung zu Förderung. Und dann sind wir wieder weg von dieser, dass man auch spürt, das hat alles einen Wert. Ich muss nicht rumkrebsen und ich selber vor allen Dingen, ich bin gar nichts wert. Weil ich finde, das strahlt das so ein bisschen aus, so nach dem Motto, also wie ich lebe, von was ich lebe und meine Zeit, die ich da rein investiere, die wird ja nicht kompensiert. Es werden ja nur andere kompensiert. Das finde ich so ein bisschen schwierig, eben wenn wir auch auf energetischer Ebene sind als Message. Was ich jetzt cool fand, ich glaube Irland war es, die haben jetzt ganz frisch angefangen, ein bedingungsloses Grundeinkommen für KünstlerInnen einzuführen. Sie haben es getestet. Das fände ich mega entspannt, weil ich kann mir das auch vorstellen. Natürlich, wenn ich 20.000 sofort jetzt heute hier auf meinem Konto hätte, was würde das mit meinem System machen? Auch wenn ich wüsste, es ist nicht mein Geld. Mein System würde denken, oh, ich kann ausatmen, ich habe es geschafft. Und dann ist das, was du wahrscheinlich beobachtest, Imke, ich kann es aber verstehen. Natürlich will dein System erstmal einfordern, Frieden. Ich muss jetzt nicht fliehen, ich muss nicht mich totstellen und ich muss nicht kämpfen. Jetzt ist erstmal, für heute ist gut, morgen auch noch. das System fährt runter. So würde ich mir das vorstellen.
Voll. Total. Ja. Und ich sage aus heutiger Perspektive auch, würde es das bedingungslose Grundeinkommen in Deutschland geben, was wir unter einem Friedrich Merz natürlich niemals bekommen würden, ja, hätte ich Raketerei auch viel eher gegründet. Ja. Ich habe auch diese Gründung, ich bin damit so lange schwanger gegangen, bis ich diesen Mut hatte, auch tatsächlich zu springen. Und das ist, glaube ich, Mut, den nicht jeder aufbringen kann, aus unterschiedlichsten Herausforderungen heraus.
Ich habe gerade ein Learning von der Anna gesehen, was ich gerne anfragen würde, weil ich finde, das passt gerade so gut auch zum Thema Produktion. Weil ich zum Beispiel damals habe darauf geachtet, dass die zwei Menschen, die meine CD produzieren, paritätisch besetzt sind. Ich habe damals gewollt, dass eine, die Person, die meine CD geschnitten hat, also Solo-CD, ne, Flöte Solo, ist eine Frau. Und die hat auch keine Musikproduktion studiert, aber sie hat es fantastisch gemacht. Und du hast ein Learning, die Schieflage in der Musikproduktion ist viel, viel krasser, als die Zahlen suggerieren. Du hast sie gerade schon gesagt. Ich habe die auch schon recherchiert. 2% Musikproduzentinnen in Deutschland. Das ist wirklich mehr als unterirdisch. Und fänd's total spannend. Was hast du erlebt, dass du es als noch krasser empfindest, als sowieso schon die Zahlen? Die Zahlen sind ja schon krass. Also was meinst du mit noch krasser?
Also ganz kurz zur Einordnung der Zahl. Das ist keine deutsche Zahl. Das ist auch eine deutsche Zahl. Aber die gilt auch in Amerika. Also die gilt durch die Bank. Maximal, was wir erreicht haben, waren 4%. Und der Trend ist wieder rückgängig.
Oh mein Gott.
Mhm. Genau. Und das war mir bekannt. Ich habe früher in Corporate gearbeitet. Ich bin es gewohnt. Ich habe innerhalb von Corporate auch noch in einem Bereich gearbeitet, der sehr männlich dominiert war. Also ich kenne mich in solchen Umgebungen grundsätzlich erstmal aus und weiß, dass es die gibt. Ich kenne auch viele Frauen, vor allen Dingen Mütter, vor allen Dingen alleinerziehende Mütter, die es sowieso schon energetisch ziemlich zerlegt, weil einfach das Leben sehr, sehr anstrengend sein kann. Soweit so normal, würde ich mal behaupten, was nicht gut ist, dass das unsere Normalität ist, aber das war so mein Normal. Und jetzt, ich hatte viel Kontakt zu Musikerinnen auch schon in den letzten Jahren. Allerdings dieses Jahr habe ich sehr, sehr viele Gespräche, also noch viel mehr als sonst geführt mit sehr vielen Interessentinnen. Also da reden wir eher von über 200 Gespräche, die ich geführt habe. Und was ich da gehört habe, die haben sich mir ja zum Teil sehr, sehr anvertraut natürlich. Was ist denn die Motivation? Warum wollen sie Musikproduktion lernen? Was ich da gehört habe, hat mich dann doch nochmal, also ich kann einerseits nicht sagen, dass es mich wirklich überrascht hat. Also vieles habe ich auch tatsächlich schon oft woanders gehört oder gestern ist die Doku von Didi rausgekommen. Also es ist vieles auch bekannt. Aber das halt nochmal von Menschen zu hören, mit denen ich jetzt also wirklich in einem Telefonat bin. Menschen, die entweder gerade aus einer Psychiatrie kommen, die in Langzeittherapie sind, also die es so dermaßen zerlegt hat wegen Übergriffen, die entstanden sind, entstehen konnten, weil eine absolut brutale finanzielle und rechtliche Abhängigkeit entstanden ist. Also ganz konkret, wenn es in Studios zu Situationen kommt, wo der Produzent entscheiden kann, einfach weil er kann, zu sagen, du machst jetzt das, was ich möchte. Und das meine ich jetzt auch musikalisch, aber nicht nur musikalisch. Und wenn die Musikerin das verweigert, konnte gesagt werden, ich behalte das Master kommt nicht raus, ich werde dich in der ganzen Branche, du wirst nie wieder einen Produzenten finden. Und das kann so eine Musikerin vielleicht einmal noch wegstecken. Das habe ich oft so dann gehört, so als Muster. Einmal verkraften viele noch. Wenn dann nochmal eine ähnliche Situation kommt, also ich habe wirklich Frauen gehabt, die hat es so zerlegt, dass sie eigentlich, du spürst den tiefsten Wunsch, musikalisch wirklich mega begabt, haben Themen, mit denen sie wirklich vielen, also mit dieser Musik könnten sie die Welt sehr bereichern. Aber die können nicht mal zu uns kommen. Die hat es so zerlegt. Die haben so viele Themen, die sie mitbringen, rund um das Thema Musikproduktion. Das hat mich in seinem Ausmaß, weil ich rede leider nicht von einem Einzelfall. Das hat meine Motivation auch fürs Tonstudio für Frauen nochmal verstärkt, weil die Grundmotivation war, ja, bei 2%, dann heben wir halt die Quote an. Ne? Dann wir helfen mehr Frauen, gehört zu werden, ne, dass sie ihre Musik teilen können. Aber die Motivation ist damit natürlich noch viel oder die Wichtigkeit, die Dringlichkeit, dass vielmehr da auch rauskommen aus diesen Gedanken, ein Produzent darf überhaupt definieren, ob meine Musik, so wie ich sie gerne machen möchte, gut genug ist. Ne? Er darf entscheiden, ob die dann rauskommt oder nicht. Er darf mir die Master vorenthalten. Zum Teil reden wir einfach von simplen Sachen, wie dass sie gar nicht wissen, was im Vertrag steht. Sie wissen nicht, was sie unterschrieben haben. Leider sehr, 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 sehr krasse Schicksale, leider keine Einzelschicksale. Und das hat mich in seiner Heftigkeit schon ein bisschen
erschüttert.
Ja, genau.
Patriarchat in a nutshell, würde ich dazu sagen. Ja. Ist schon, also da kommen ja mehrere Sachen zusammen. Und an Musikhochschulen ist natürlich auch das Thema Machtmissbrauch jetzt nicht, also es wird immer größer, Gott sei Dank. Es gab vor kurzem, ich war jetzt auch da, ja, ein Aktionstag, der deutschlandweit war, in allen 24 Hochschulen. Das ist aber genau der Punkt, es ist egal, in welchem Bereich man in der Musikbranche guckt, das ist halt überall Thema. In kleinster Form, in Anführungsstrichen, die nicht weniger schlimm ist, von psychischer Gewalt, was du gerade sagst, um es auch mal zu benennen, das ist ja, das muss ja nicht, die Leute denken beim Machtmissbrauch oder bei solchen Missbrauchserfahrungen ja immer an sexuelle Übergriffe. Das passiert. Natürlich passiert das und es passiert auch oft. Aber das ist ja nicht die einzige Form von Machtmissbrauch oder die einzige Form von Missbrauch, die passieren kann. Ne? Und diese Erpressung, emotionale Erpressung, diese Abhängigkeiten auch zu nutzen und genau das zu checken, das ist ja Machtmissbrauch, wenn ein Produzent sagt, ich entscheide, ob deine Musik gut ist, ich entscheide, ob die Musik rauskommt und ich entscheide, ich behalte es einfach, weil du willst jetzt nicht das machen, was ich dir sage und es muss noch überhaupt nicht mal einen sexuellen Kontext haben. Das kann es dann on top auch noch kriegen. Na? Und es häufen sich ja jetzt mittlerweile die Themen, Pididi und so weiter und so fort. Und das ist aber ja genau der Witz. Es wird ja immer sichtbarer. Und trotzdem gibt es noch Menschen, mit denen ich mich unterhalte, die da überrascht sind. Die dann so, ach krass, das hätte ich ja nicht gedacht. Und ich mir denke, okay, stell dir vor, du bist als Frau allein in einem Tonstudio. Da sitzt ein Produzent und vielleicht noch irgendwie 2, 3 Toningenieure. Alles Männer. Und du stehst als Frau alleine in diesem Raum, in einem Studio, in einem abgeschlossenen, schalldichten Raum. Was in Gottes Namen glaubst du passiert da, wenn sich die Typen denken, och. Also ich meine, mehr Präsentierteller geht ja nicht. Und wenn du dann nicht unabhängig bist im Sinne von, ich gehe, und mir ist das scheißegal, ob du jetzt meine Musik veröffentlichst. Und wir sehen ja, weil das ist ja das, was du beobachtest, das sind ja keine Einzelfälle, sondern es passiert ganz vielen Frauen und wahrscheinlich auch Männern, also das muss man ja auch sagen, also diese Art von Erfahrung machen ja dann nicht nur Frauen, diese Abhängigkeitsthematik, aber halt vor allem Frauen. Und ich finde es total krass. Und ich meine, mich überrascht das auch nicht. Wir haben es ja im Vorgespräch auch schon gehabt. Mich überrascht das alles nicht. Aber es erschüttert mich jedes Mal, wenn ich es höre.
Wo wir da noch gar nicht bei sind, sind dann die Ehemänner, die sagen, nee, also das ist jetzt Quatsch, da müssen wir jetzt nicht investieren, das ist doch dein Hobby so. Na, die das dann noch so zurückhalten. Oder natürlich, wenn die Musikerinnen mit Produzenten in einer Partnerschaft sind, waren oder sogar Ehe, dann ist das Ganze nochmal 10-mal krasser.
Ja, das merke ich bei mir in der Community auch, dass es Künstlerinnen gibt, die unbedingt in meine Jahresprogramme wollen, weil die Alben aufnehmen wollen, die ganz zerknirscht zu mir kommen und sagen, mein Mann erlaubt es nicht. Das habe ich nicht nur einmal erlebt. Oder dass in den Kennenlern-Calls die Männer daneben sitzen, um mich kennenzulernen. Und es gibt ein Bild, das ist mir vor Jahren mal auf Twitter begegnet, damals noch auf Twitter. Und das fasst diese Situation so wahnsinnig gut zusammen. Man sieht eine weiblich gelesene Person und eine männlich gelesene Person, wie die von der U-Bahn nach oben gehen. Und es ist so der Weg rein in die Musikbranche. Und die männlich gelesene Person steht auf der Rolltreppe und fährt nach oben. Und die weiblich gelesene Person muss unterschiedlich hohe Stufen gehen und über Gegenstände rüberklettern. Und technisch gesehen ist es der gleiche Weg. Aber der Weg der weiblich gelesenen Person, das wird ganz gerne mal ausgeklammert, wie der so ausgestaltet ist.
Ich habe in meiner Studienzeit, das kann ich hier einfach mal droppen, mehr als einmal von mehreren verschiedenen Dozentinnen und Dozenten, es waren auch Frauen, die mir das gesagt haben, natürlich waren es auch Frauen, die es mir gesagt haben, Saskia, du musst als Frau in der klassischen Musikbranche immer besser sein als die Männer. Und trotzdem heißt es noch nicht, dass du gebucht wirst. Ich habe das mehr als einmal genau wortwörtlich so gehört. Du musst besser sein als die Männer. Von meinem eigenen Professor habe ich es auch gehört. Und ich hatte nur Männer in der Klasse. Und ich habe mir den Arsch aufgerissen. Deswegen bin ich halt so gut. Ich meine, es ist auch ein positiver Vibe, ne? Ich bin extrem gut geworden dadurch. Aber allein die Tatsache, dass das alle wissen, dass Frauen die Hürden haben und die Männer die Rolltreppe nehmen können, und ich mir so denke, what the fuck? Wieso wissen das alle und wieso wird da nicht strukturell was verändert daran? Eben auch schon im Empowerment. Weil mir wurde einfach nur gesagt, du musst besser sein. Du musst eh schon besser sein. Selbst wenn ich meine Periode habe, spiele ich besser als manche Typen da draußen. Und trotzdem werde ich nicht angerufen, weil Michael ruft Thomas an.
Immer und immer wieder. Aber ja, dennoch hast du ja auch für dich mitgenommen bei deinen Learnings, dass du ein hochkreativer Kopf bist und sein darfst und dass deine Vielseitigkeit eine Stärke ist und dass es nicht darum für dich geht, sich auf eine Sache zu beschränken, sondern du darfst in mehreren Bereichen hervorragend sein, Saskia.
Ja, das war, auch das ist so ein bisschen aus dem letzten Jahr noch mit reingekommen. Weil ich mache super viele Dinge und sehr verschiedene Dinge und ich habe einfach auch super oft gehört, konzentriere dich mal auf eine Sache. Das heißt, die Leute können nicht checken, was du eigentlich machst. Es wird mir auch über Social Media ganz oft suggeriert, so, ich weiß überhaupt nicht, was du alles machst, weil das ist irgendwie so viel. Also ich habe die Leute überfordert. Okay, ist das mein Problem, wenn ich die Leute überfordere mit meiner Vielseitigkeit? Eigentlich nicht. Aber es wurde immer zu meinem Problem gemacht. Es wurde mir immer gesagt, du bist zu viel, du bist zu laut, du bist zu anstrengend, du bist zu komplex. Mich kannst du nicht in Schubladen pressen. Ich habe immer gesagt, ich bin eine ganze Kommode. Ich bin ein ganzer Packschrank. Hashtag Werbung unbezahlt. So. Und ich habe damit lange gestruggelt, weil ich erst so richtig gecheckt habe, es gibt auch den Begriff der Scanner-Persönlichkeit in der Hochsensibilität, für die Leute, die sich damit nicht auskennen, einfach nur der Begriff Scanner-Persönlichkeit ist irgendwann bei mir gefallen und ich dachte, ach so, ja, das bin ich, ja. Ich interessiere mich für viele Dinge und der Knaller ist, es ist ja eigentlich geil, wenn man in vielen Bereichen gut ist. Und vielleicht auch in vielen Bereichen finanziell sich aufstellen kann, ne? Viele Standbeine hat. Und als ich zum Beispiel meine Yoga-Ausbildung dann 23 gemacht habe, wurde mir von Leuten gesagt, jetzt macht sie auch noch Yoga. Jetzt macht sie auch noch eine Yoga-Ausbildung, wie bekloppt. Und jetzt kommt's, jetzt habe ich dieses Jahr ein Orchester übernommen, Blasorchester. Ich bin selber groß geworden in dieser Welt der Blasmusikszene. Mein Vater ist Blasorchester-Dirigent. Ist jetzt nicht so weit weg, dass ich das mache. Aber auch genau da kam es wieder. Jetzt dirigiert sie auch noch. Witzigerweise, das habe ich ja sogar in meinem Studium noch gelernt. Aber ich habe also ganz viel von dem, was ich mache beruflich, habe ich nicht studiert. Und ich habe trotzdem 4 Hochschulabschlüsse mit Auszeichnungen. Der Witz ist, das, was ich da studiert habe, mache ich zum Großteil gar nicht mehr so viel. Und das überfordert Menschen. Und ich habe irgendwann festgestellt, so vor ein paar Wochen, dass ich so dachte, I don't give a fuck, wenn ich Leute überfordere mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Tätigkeit, mit meinen Tätigkeitsfeldern und habe irgendwann den Schalter umgelegt und genau das ist das passiert, was ich wollte. Ich inspiriere Menschen, das auch zu tun. Ich inspiriere auch Menschen darin, in einem Spezialgebiet richtig gut zu werden. Go for it. Wenn du so ein Spezialistin sein möchtest, mach es. Geil, ich feiere dich. Ich feiere dich aber auch, wenn du sagst, ich habe 5 verschiedene Themen, die mich interessieren. Ich will in allen 5 Themen irgendwie mich beruflich niederlassen. Mach das. So, ich bin das lebende Beispiel. Es funktioniert. Und die Menschen, die mich nicht halten können, sind übrigens auch ganz oft Männer, muss ich leider sagen. Und es gibt so ein schönes Video, was viral ging, schon mehrfach von einer schwarzen Frau. Ich weiß nicht, wer sie ist. Die sagt, auf Deutsch übersetzt, wenn du glaubst oder wenn du hörst, dass ein Mann sagt, dass du zu viel für ihn bist, dann glaub ihm. Das stimmt. Dann ist das okay. Und das ist das, was ich für mich dieses Jahr gecheckt habe. Ich irgendwann gedacht habe, so, es ist nicht mein Problem, wenn Leute mich nicht halten können, weil es ihnen zu viel ist. Und diese Sätze von, ja, also was kannst du denn nicht? Am Ende ist es ja auch irgendwie Neid, der aus den Menschen spricht. Und auch da habe ich wieder Mitgefühl für diese Menschen, dass ich sage so, hey, kannst dich von mir inspirieren und motivieren lassen, aber kack mir nicht in die Timeline. So. Geh und deabonniere mich, wenn es hier so viel wird, ja. Und das war sehr Empowerment für mich, so powerfuler Moment, als ich gesagt habe, nee, ich bin einfach so vielseitig und wen das stört, der kann ja einfach gehen.
Und bei deiner Vielseitigkeit, also das erlebe ich auch häufig bei mir in der Community, wenn ich mit den Künstlerinnen an der Positionierung arbeite, an der individuellen. Und auch wenn man viele, ich sag mal, Sprachrohre hat, steht über all dem immer noch eine gemeinsame Vision. Und das Fundament ist immer noch ein gemeinsames Wertesystem. Und das wiederum schließt dein Pax-Schrank, macht die Türen zu. Und da ist dann halt irgendwie alles drin, ne? Voll.
Absolut. Ja, das ist diese Wertefrage ist auch total wichtig. Also habe ich auch im Coaching halt gelernt irgendwann. Und ich habe dann irgendwann gecheckt, die Leute kommen zu mir, zu Saskia. Nicht, die kommen zur Flötistin, zur Flötenpädagogin, zur Dirigentin, zur Yogalehrerin, you name it. Sondern die Menschen kommen zu mir, weil Menschen kommen zu Menschen. Und das kann man jetzt auf Sichtbarkeit Marketing übertragen, das kann man aber auf alles übertragen. Die Menschen kommen zu anderen Menschen und ich bin die Brand, ich bin die Marke. Über all dem, was ich mache, steht mein Name. Und das zu checken und zu sagen, es ist okay, so viele Dinge zu tun und so unterschiedlich unterwegs zu sein und in verschiedenen, ich sag mal, Teichen zu fischen, so. weil über allem steht, wie du sagst, die Tür, die zumacht, da steht Saskia drauf. Und da fühle ich alle Menschen, vor allem Frauen, die hier zuhören, darin, also da wirklich dazu inspirieren, macht es. Es gibt so viele Frauen, die so vielfältig unterwegs sind und die kriegen dann in so einem Coaching gesagt, also von Imke offensichtlich nicht, Gott sei Dank, habe ich auch so nicht erwartet, du musst dich aber auf eine Sache fokussieren, weil Positionierung wird da leider missverstanden, habe ich die Erfahrung gemacht, weil mir wurde das halt auch gesagt, auch von Coaches, ich muss mich positionieren auf ein Thema und so, hä? Nein, mach nicht.
Ja. Zum Thema Tür zu machen, hattest du ein Thema mitgebracht, Imke, beruflich, das Thema loslassen, weil, also ich kann mich auch sehr in der Scanner-Persönlichkeit wiederfinden. Für mich war aber auch ganz wichtig, irgendwann, also zum Scanner sein für mich, was das für mich bedeutet, heißt, Dinge auszuprobieren, aber auch wieder verwerfen zu dürfen, diese Erlaubnis mir zu geben, auch zu sagen, okay, Mist, ich bin hier vielleicht ein Commitment eingegangen, ich hatte Spaß, aber mich ruft es jetzt woanders. Und was war da jetzt, also ich weiß nicht, wie viel du da teilen magst, Imke, ne? Aber du hast gesagt, manchmal ist es eben ganz genau wichtig, auch mal was loszulassen, um eben sich weiterentwickeln zu können.
Ja, ich stelle mir am Ende des Jahres immer die Frage, was hat mir in diesem Jahr Kraft geraubt? Das ist immer so eine ganz zentrale Frage, die ich mir vor Weihnachten stelle. Und ich guck mir unterschiedliche Bereiche an. Ich guck natürlich irgendwie viel im privaten Bereich. Was waren so die Punkte, die mir Kraft geraubt haben, um das dann im nächsten Jahr anders zu planen oder komplett auszuklammern? Ich guck mir aber auch immer an, was für Angebote habe ich in diesem Jahr ausgesprochen? Mit welchen Kundinnen habe ich in diesem Jahr zusammengearbeitet? Und welche Eigenschaften mag ich an Kundinnen? Welche Eigenschaften mag ich nicht an Kundinnen? Was mag ich an meinen Angeboten? Was mag ich nicht an meinen Angeboten? Das sind immer so die Fragen, mit denen ich in die Weihnachtszeit gehe. Und daraus resultieren jedes Mal Entscheidungen. Dann ganz bewusst, ne, manchmal hat man ja irgendwie so Leute, die man so ganz lange schon sein Leben lang mit sich durchzieht, wo ich am Ende des Jahres oder gerade in diesem Jahr habe ich das besonders gemerkt, es gab so 2, 3 Kundinnen, die ich ganz bewusst emotional loslassen musste und das war nicht einfach, auch zu sehen, okay, wir sind hier zusammen an einem Punkt gekommen, wo ich nicht weiter unterstützen kann. Und es gibt eins meiner Angebote, welches genau das ist und welcher Form, das kann ich noch nicht erzählen, weil zum Zeitpunkt der Podcastaufnahme das offiziell noch nicht kommuniziert wurde. Aber es gibt tatsächlich ein Angebot, das Raketerei sehr, sehr lange anbietet, das im nächsten Jahr beendet wird. Und das ist tatsächlich eins meiner Angebote, da liegt mir meine Mentorin schon seit 2 Jahren im Ohr, mir auch zu sagen, Imke, lass es los. Und ich habe es ganz, ganz lange nicht losgelassen, weil ich gedacht habe, ja, aber was passiert denn dann mit den Künstlerinnen, die dieses Angebot nutzen und auch zu verstehen, auch das darf man loslassen, um sich selber weiterzuentwickeln. Ich finde, das vergisst man manchmal, dass man Wachstum blockiert, wenn man nicht loslässt. Und das musste ich in diesem Jahr wirklich ganz, ganz hart lernen, weil ich einfach an Punkte in diesem Jahr gekommen bin, wo ich schlichtweg keine Kraft mehr hatte. Absolute Kraftlosigkeit. Das hat sicherlich auch was mit der weltpolitischen Lage zu tun, also ganz bestimmt sogar, aber auch mit Dingen, die ich im Rahmen von Raketerei habe nicht loslassen können. Und die habe ich jetzt entschieden loszulassen. Und ich habe das dann sofort meiner Mentorin erzählt, sofort meiner besten Freundin erzählt, damit ich das Commitment auch habe. Weil das sind die Leute, die mich fragen werden, Imke, hast du das umgesetzt?
Sind wir wieder bei dem Satz, bloß weil ich kann, heißt nicht, dass ich muss.
Exakt.
Ja, und ich habe gerade auch gesehen, wir gehen mal in die privaten Erkenntnisse, weil da passt das total gut, was die Anna geschrieben hat. Weil ich finde, das geht ja mit einher, etwas loszulassen, um sich wieder mehr auf sich zu fokussieren, was ja auch ein bisschen mit meinem beruflichen Learning zu tun hat. Anna, du hast geschrieben, dass du dir in Zukunft mehr Raum für deine eigene Musik nehmen möchtest, was ich super geil finde, go for it. Und dafür dich auch weiterentwickeln möchtest in der Musikproduktion. Wie kam es dazu? Zu der Erkenntnis.
Also ich habe mich gerade sehr bei Imke wiedergefunden, dieser Punkt, ich kann nicht mehr. Und den habe ich aber gar nicht so gemerkt, weil wir sind dieses Jahr eben sehr gewachsen als Tonstudio für Frauen, wie gesagt, sehr viele Gespräche geführt. Also das war ein sehr reiches Jahr, sage ich mal, an eben diesen Erfahrungen, diesen Momenten von auch die Wirksamkeit, was wir bewirken können. Und ich bin auch indirekt gewachsen als Produzentin durch auch ne, durch die Songs, durch das Feedback und so. Das merke ich schon auch. Und ich habe auch immer wieder angesetzt und Musik gemacht. Aber ich finde die Muse nicht. Ich habe die Kraft nicht gehabt. Und ich habe das ganz krass vor Augen geführt bekommen. Ich war 6 Wochen auf Gran Canaria, weil mir tut, also das merke ich auch jetzt wieder, ich bin jetzt wieder zu Hause, mir tut Kälte mein Körper gar nicht gut. Also mir geht's hier einfach nicht so gut. Und dort ging es mir halt sehr gut und das macht für mich einen Unterschied. Und ich habe dort aber ganz normal, sag ich mal, gearbeitet, aber halt so ein bisschen mehr, es war so ein bisschen fluffiger mein Alltag, ne, weil ich dann halt morgens kurz an den Strand, mittags an den Strand, abends an den Strand, also es war alles so ein bisschen leichter. Und da habe ich gemerkt, okay, da ist jetzt erstmal schon mal wieder mehr, was mich auftankt, einerseits. Und dann fing es an zu rufen, zu rufen, zu rufen, zu rufen. Ich sag, was machst du denn? Du hasselst und hasselst und hasselst und das wolltest du nicht mehr. Du bist aus Corporate weggegangen, weil du das nicht mehr möchtest. Und bloß weil das Thema jetzt dir natürlich selber mehr am Herzen liegt, auch da wieder, bloß weil ich kann, heißt nicht, dass ich muss. Es darf auf keinen Fall sein. Und da bin ich jetzt auch mit Adrian, also der ist an einem ähnlichen Punkt gewesen oder gekommen. Da haben wir uns eben auch gefragt, jetzt zum Jahresende, wie lange machen wir das so noch? Also, und ich habe eben ganz konkret gemerkt, meine Künstlerseele und der Teil in mir, der halt nicht nur Produktion macht, sondern auch Songs, die aus mir, was war denn alles los? Das will ja auch irgendwie raus, das will ja übersetzt werden in Musik, aber da brauche ich Raum und Musik, Muse dafür. Ja, und diesen Raum habe ich mir dann eingefordert, nur eine Woche. Und die hat mir das aber so krass eben aufgezeigt, also ich bin dann auf Gran Canaria in die Berge noch gefahren, eine Woche lang, habe dort gefastet. Also in den Bergen heißt, ich habe dort in einer Höhle von 600 gewohnt, also es ist eine richtige Wohnhöhle. Dort war Vollmond, so wie jetzt. Ich habe unter dem Mond draußen vor der Höhle geschlafen. Also es ist so eine krasse Erfahrung, mit niemandem dort geredet. Internet ging nur, wenn ich irgendwie in einem bestimmten Winkel ganz kurz das Handy irgendwo gehalten habe. Das heißt, und dann noch Fasten. Also das war eine ganz krasse Erfahrung. Und ich habe in der Höhle Songs aufgenommen. Das soll so eben die Höhlen-Sessions oder irgendwie Cave-Sessions soll das eine kleine EP werden. Ich wollte genau diesen Sound, genau so wie er von dort ist. Und erst dachte ich, oh nee, ich bin so schwach und ach, Fasten und ach, ich kann nicht. Und dann habe ich gemerkt, sobald ich angefangen habe zu singen, ich kriege Kraft. Oh Gott, bin ich aufgeblüht, aufgetankt. Ich hatte einen Song, der war nur so halb entwickelt. Und da habe ich an einem Abend einfach, ich hatte einfach gedacht, ja, dann nimmst du halt erstmal den ersten Teil auf. Nix da. Ich habe sofort weiter und da noch was eingespielt. Und das hatte ich so, so lange nicht mehr. Und da habe ich gesagt, okay, also ich weiß jetzt, was zu tun ist. Also das kann nicht sein, dass ich pro Jahr eine so eine Woche habe. Geht gar nicht. Ja, wo es fließen kann. Also ich bin noch nicht, habe noch nicht die Antwort dafür, aber das wird auf jeden Fall, das ist ein Riesenlearning. Das ist auch für mich wichtig, auch gerade in dem Job, den ich habe, gerade auch für all die Musikerinnen, die ja auch zu uns kommen, das muss und darf Priorität haben, dass die Künstlerin in mir, die Musikerin in mir, auch die Produzentin in mir Raum hat zum Wachsen, zum Ausdruck und so. Ja, ganz, ganz wichtig.
Mega schön.
Und es zieht sich ja auch total durch, Saskia, bei dir ja auch in deinem privaten Learning in diesem Jahr. Erzähl mal von deiner Erfahrung.
Ja, das ist jetzt auch sehr frisch. Also ohne tiefer reinzugehen, ich hatte einen mentalen Shutdown, den ich schon lange nicht mehr so hatte. Also ich glaube, das letzte Mal vor 3 Jahren, weil einfach alte Themen hochgekommen sind, die durch was angetriggert wurden, wo ich niemals mit gerechnet hätte. Wenn man schon mal in Therapie war oder sich mit so psychologischen Themen auseinandergesetzt hat, kennt man das manchmal, kickt einen das einfach, beißt einem die Schlange in den Hintern. Und das ist mir passiert. Das habe ich ja eben auch schon angerissen, dass ich dann Sachen abgesagt habe. Ich habe immer ein Riesenthema gehabt, mich krank zu melden. Ich bin ja jetzt halb angestellt und habe dieses Privileg zu sagen, ich bin krank. Fertig. Dann schicke ich eine Krankmeldung ein. Bums aus. So. In der Selbstständigkeit sieht es ein bisschen anders aus, aber auch da habe ich radikal Sachen abgesagt, wo ich gesagt habe, es geht nicht, ich kann gerade nicht. Und nein, mir fällt gerade nicht ein Arm ab. Also dieses psychologisch gegen körperliche Gesundheitsthema, die ich auch ganz lange hatte, sei ja, dir geht's ja nur psychisch nicht gut. So, den Gedanken hatte ich ganz oft. Es ist ja nur die Psyche. Du kannst ja jetzt nicht hier absagen und dann irgendwie in die Sauna fahren. Das geht ja nicht. So. Und dann habe ich gesagt, was ist das? Wie zur Hölle sind wir sozialisiert worden? Weil das habe ja nicht nur ich, das Thema, das ist mir bewusst. Dass wir uns nur krank melden dürfen, wenn das Bein abfällt, so ungefähr. oder wenn ich irgendwie 40 Fieber habe und eine Lungenentzündung. Und habe dann festgestellt, weil ich mich damit natürlich auch schon einige Jahre beschäftige, meine mentale Gesundheit ist an oberster Priorität. Weil wenn die nicht, also wenn ich da nicht auf mich achte und meine Bedürfnisse selber bearbeite, das, was auch noch mit in dieses Learning reinspielt, war, mach das doch mal, was du anderen Leuten rätst. Weil da sitze ich in meinen Yoga-Stunden und meinen Studierenden jetzt, weil ich ja auch Yoga an der Hochschule mittlerweile gebe und spreche davon, dass sie ihre Bedürfnisse hören sollen und ihre Bedürfnisse auch wahrnehmen und dann sich um sie kümmern und gucken, was sie brauchen. Und das mache ich in Coachings und so. Und dann saß ich da und dachte, practice what you teach. Das ist einer der Sätze, der mir aus meiner Yoga-Ausbildung auch nochmal, also da ging es um was anderes, aber der kam mir so sehr um die Ecke, so practice what you teach. Mach das doch mal, was du da anderen Leuten rätst. Und dann bin ich auch nochmal an ein paar Glaubenssätze rangekommen und dann habe ich entschieden, ja, es ist an mir, mich um meine Bedürfnisse zu kümmern, weil das macht keiner. Das ist halt der Punkt. Und das ist das, was Anna gerade schon gesagt hat. Niemand sorgt dafür, dass ich mir Kreativzeiten in meinem Kalender ausblocke. Und ob ich dann in der Zeit in die Sauna fahre, um über irgendeine Idee nachzudenken, oder ob ich mich in meine Übelkabine verziehe und eine komplette EP aufnehme, oder ob ich Noten schreibe oder was auch immer tue, es ist ja dann meine Sache, oder ob ich mir eine Woche frei nehme, um mal meinen Scheiß zu klären, der gerade hochkommt. Es ist halt an mir, das zu tun. Es kommt halt keiner und rettet mich. Auch kein Mann. Der Prinz auf dem weißen Ross rettet dich nicht, auch wenn er um die Ecke getrabt kommt. Schon gar nicht davor. Also es kommt einfach keiner. Und das war so ein Learning, das hatte ich schon öfter in Abstufungen. Und ich merkte, jetzt bin ich, glaube ich, am Kern angekommen von, es ist wichtig, dass ich mich um mich kümmere, und zwar zuerst. Und dann können wir uns um Projekte kümmern von mir und um andere kümmern. Aber wenn es mir mental nicht gut geht, es ging gar nichts mehr. Und ich bin kein Mensch, der zu Depressionen neigt. Das ist bei mir nicht der Fall. Bei mir ist es dann eher so ein, sind halt andere Krankheitsbilder vor. Das heißt, ich bin dann nicht der, irgendwie lethargisch da liegt und gar nichts mehr machen kann. Aber mein Hirn funktioniert einfach nicht. Und das, jetzt kommt's, das werdet ihr vielleicht kennen, das, was mir geholfen hat, war Kreativität, kreativ sein, malen, Musik machen, Musik schreiben. Ich habe 2 Songs fertig geschrieben in der Zeit, wo es mir so richtig kacke ging. Die zu veröffentlichen wird heftig, aber die werde ich auch irgendwann veröffentlichen am Klavier, weil ich da immer meine Emotionen reinfließen lasse. Und das halt auch, wie Anna gerade sagte, zu Priorität zu machen und zu sagen, das kann nicht sein, dass ich das nur eine Woche im Jahr mache, sondern wenn ich merke, das tut mir gut, dann darf ich das halt auch einplanen. Und wenn dann irgendwelche Anfragen reinkommen, bin ich da halt nicht verfügbar. So, in anderen Bereichen gibt's das ja auch. Bin ich einfach nicht verfügbar. Peace out.
Weißt du, an welchem Punkt wir da aber eben auch sind? Das ist nämlich genau mein Problem gewesen, dass die eigene Kunst immer, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist die verbucht unter Hobby.
Ja,
alles
ja.
Alles andere, dann das. Und das ist doch irre. Und vor allen Dingen, practice what you teach. Was denkst du, was ich den Musikerinnen bei uns sage? Nimm dich ernst, nimm dich als Musikproduzentin ernst. Du darfst deine Künstlerseele ernst nehmen. Genau, hör mal schön hin. Hör dich mal immer, was du da sagst. Und das habe ich so krass gemerkt, wo ich dachte, aua, habe ich nicht gemacht. Für mich kam das so, also erst alles abarbeiten, ne? Und dann, boah, dann darf ich vielleicht noch ein bisschen Musik.
Und ich glaube, das ist desto wichtiger, je wilder diese Welt um uns herum wird, dass wir uns genau diese Inseln schaffen, auf denen wir an uns denken dürfen.
Ja, und da schließt ja auch dein Learning an. Das ist das Letzte, Imke. Es passt eigentlich ganz gut dazu. Du hast gesagt, dass du dir erlauben darfst, zu sein, so wie du bist. Das schließt für mich da total an, weil das hat mit Sicherheit andere Abstufungen jetzt und andere Färbungen, aber es ist ja genau das, so zu sein, wie du bist und nicht irgendwie eine Maske oder irgendwas sein zu müssen, was man glaubt, sein zu müssen. Wie ist das bei dir passiert?
Ja, ich hab ja auch vor allem das Wort Rampensau reingebracht. Ich habe in diesem Jahr für mich entschieden, dass ich diesen TikTok-Hype nicht mitmache. Diese permanente Videoproduktion, wo man sich vor die Kamera setzt und irgendwie den Leuten zeigt, wie man sich fertig macht, wie man sich schminkt, wie der Alltag aussieht und so. Es war ein ganz langer Kampf für mich, weil ich das auf Instagram und auf TikTok natürlich auch gesehen habe, dass die Leute dahin strömen auf diese Plattformen und auch das immer und immer wieder Thema in der Raketerei-Community ist, muss ich auf TikTok stattfinden? Und ich bin in diesem Jahr für mich zur Antwort gekommen, nein. Nein. Mir ist durchaus klar, es ist wichtig zu kommunizieren. Es ist wichtig zu netzwerken. Es ist wichtig, sichtbar zu sein. Aber man darf diese Aufgaben selber definieren und diese Kelche selber füllen, wie man es macht. Zu entscheiden, es nicht zu machen, ist falsch. Also nicht sichtbar sein zu wollen, nicht netzwerken zu wollen, das geht nicht. Dafür sind wir einfach, arbeiten wir einfach wirklich in einer harten Branche. Wir dürfen diese Aufgaben, die wir haben, so füllen, dass wir unsere Stärke reingeben können. Und das musste ich echt raffen in diesem Jahr, weil ich bin einfach keine Rampensau. Ich bin das nicht. Und das ist okay.
Finde ich total schön, weil ich fühle es komplett, ich bin diese Rampensau und ich mache es total gerne, aber ich habe ja Studierende jetzt in meinen Kursen zum Thema Sichtbarkeit, wo ich sage, ihr müsst euch nicht vor die Kamera setzen und da reinquatschen. Das ist cool, wenn ihr da Bock drauf habt und es authentisch ist, dann kommt es auch rüber. Wenn es nicht authentisch ist, weil ihr das eigentlich nicht machen wollt, es gibt so viele andere Möglichkeiten, auf diesen Plattformen stattzufinden, wenn man da stattfinden möchte. Und auch zu sagen, ich konzentriere mich auf eine Plattform und mache das da und mache es nicht auf fünf. auch das ist völlig okay. Und ich finde es total super stark, dass du das auch für dich hast, weil ich kann das total fühlen. TikTok ist auch also ein Game, wo man, wenn man da drauf geht, da wird man als Musikerin wahnsinnig, weil da einfach Leute sind, die mit nichts, mit einem Hauch von gar nichts Millionen Views kriegen und man sitzt da so und denkt, Alter, ich habe die krasseste Kacke gerade produziert und haut es raus und es hat 200 Aufrufe und ich denke mal so, was ist das hier? Weil man dieses Game vielleicht eben nicht mitspielen möchte, wie du gerade sagst, das Game, was halt sehr zieht und die Frage ist auch, wen ziehe ich dann da überhaupt an, ne? Das wäre dann das Nächste. Also ich finde es total cool, sehr gutes Learning.
Also ich fühle es sehr, bei mir geht es nicht nur um TikTok, auch hier war jetzt einfach der Punkt, wo wir mal hinterfragt haben, weil wir haben dann so überlegt, was ist es denn, was so dauerhaft stresst und braucht's das denn, ne? Und wir haben jetzt mal in Frage gestellt, braucht's jede Woche einen krassen Podcast? Ist eine mutige Entscheidung, weil wir haben das jetzt fast, ich glaube, 2 Jahre ziemlich diszipliniert durchgezogen. Ich will nicht sagen, dass ich leer bin, das stimmt nicht in sich, aber wenn ich gerade nichts zu sagen habe, ich habe so viel gesagt. Und ich finde auch, gerade Winter ist eine Zeit, wo man wirklich mal eher so in sich kehren darf. Also wenn es schon einen Vorteil hat, dass ich mich dieser Kälte aussetze, dann bitte, dass ich diese Stille mitnehme und die Einkehr mitnehme. Und das merke ich auch, das tut meinem System wiederum schon auch ganz gut. Ich habe im Moment nichts zu sagen. Das ist jetzt hier gerade mein erstes Mal so mit euch, seit ich wieder zurück bin. Und die Erlaubnis einfach mal sich zu hinterfragen, sag mal, braucht es diese Frequenz auch? Braucht es diese Schlagzahl? Vielleicht finde ich auf TikTok statt, aber halt eben nicht jeden Tag, bloß weil es der Algorithmus verlangt oder weil es halt besser ist, dass die Leute sich auf der Podcast-Plattform dann gewöhnt sind, oh ja, immer Mittwoch kommt ein Podcast raus. Nee, halt heute mal nicht, hör mal die alten Folgen an. Das hast du bestimmt auch noch nicht geschafft. Weil wer schafft das denn auch noch? Ne? Also ich schaff's nicht. Ich habe viele Podcasts und mich stresst dann auch zu wissen, ja, jetzt habe ich 10 Folgen eh schon verpasst. Ich gebe auf, so nach dem Motto. Ne? Also, ach, das war auch so eine befreiende Entscheidung, auch mal echt zu hinterfragen, muss das denn sein? Wer sagt das denn? Ja, hallo? Ne? Also, und wir haben jetzt erstmal entschieden, es muss so nicht sein. Und im Moment habe ich gerade nichts, wirklich gar nichts zu sagen, außer zu sein und mich neu zu sortieren und auch Kraft zu sammeln, auch so wie die Bäume die Blätter abwerfen, sich in sich zurückziehen, so mal ein bisschen, um neue Kraft für neue, wie heißt denn das, was dann die Knospen und alles darf neu. Also es darf sich auch bei uns, auch in der Produktwelt und alles, was ändern. Wir haben jetzt ganz viel Erfahrung gesammelt und es braucht auch eine gewisse Kraft. Und ich habe einfach gerade jetzt im Moment nicht viel zu sagen. Und deswegen habe ich entschieden, nö, muss nicht wöchentlich.
Perfekt, Anna. Ich finde, das war das perfekte Schlusswort, in dem wir uns aus dem Jahr 2025 verabschieden und vielleicht mit diesen Learnings gemeinsam ins Jahr 26 gehen. Ich glaube, von uns dreien wird man noch mehr hören. Es wird gemunkelt.
Ich glaube das auch.
Ich kann mich jedenfalls nur bedanken bei Anna, bei dir, bei Saskia, bei dir, dass ich euch in diesem Jahr so kennenlernen durfte. Aber Anna kannte ich schon ein bisschen länger. Und dass wir uns so zusammengefunden haben. Ich freue mich mega auf 2026 mit euch.
Mega, dito. Ich bin auch sehr, sehr happy.
Danke gleichfalls. Ich schätze es auch sehr. Ich finde es auch ganz, ganz wichtig, den Austausch, das merke ich ja auch bei unseren Musikerinnen. Und ich wünsche mir, wenn ich mir was wünschen darf, dass, wenn sich die eine oder andere erkennt, in dem, was wir gesagt haben, sich vielleicht auch an vielen Stellen mal zu hinterfragen, wichtige Fragen zu stellen und sich sehr viel zu erlauben, vor allen Dingen eben Freiraum, Freiheit, dass die Künstlerseele leben darf, Selbstermächtigung. Das wäre so mein Wunsch, wenn ich einen aussprechen darf. Vielleicht konnten wir an der einen oder anderen Stelle da auch ein bisschen Mut machen durch unsere Klarheit. Also ich fand allein schon im Gespräch, euch zu hören, habe ich auch gedacht, das nehme ich vielleicht auch für mich mit.
Mega cool.
Kann ich mich nur anschließen.
Herzlichen Dank. Und wenn die ZuhörerInnen etwas auf dem Herzen haben, meldet euch bei uns. Unsere Netzwerke, ihr kennt unsere E-Mail-Adressen, ihr kennt unsere Socials. Saskia, möchtest du dein Instagram oder deine E-Mail-Adresse nochmal sagen?
Genau, also Manage Musik mit K hinten, nicht Manage Music, das wird immer gerne verwechselt. Ich habe es aus einem bestimmten Grund in diese Kombination gepackt. Findet man auch meinen Podcast und da findet man dann, beziehungsweise diese Folge wird da ja auch online sein, findet man auch die Mailadresse dazu. Ansonsten können wir das ja auch einfach unten in die Shownotes knallen, ne? Also einfach von uns dreien
die Handles.
Die Handles, genau.
Genau, bei uns ist es Tonstudio für Jesus Maria, Tonstudio für Frauen .de oder eben Tonstudio für Frauen auf den Kanälen und das für wird mit UE geschrieben, weil es die Übung halt natürlich weder auf Website-Ebene noch bei Instagram gibt. Da fällt man uns.
Ja, krass, dass man das immer noch dazu sagen muss. Ich hatte damals mal einen Arbeitskollege, es ist 15 Jahre her, der hatte ein Ü in seiner E-Mail-Adresse und es hat 1000 Mal am Tag das Telefon geklingelt. Er musste 1000 Mal am Tag seine E-Mail-Adresse buchstabieren und wie er dann immer gesagt hat, ja, und in der E-Mail-Adresse das Ü bitte UE. Oh, dass man das immer noch sagen muss. Vielen Dank, Anna. Genau, Raketerei findet ihr auf Instagram unter Raketerei oder unter imke@raketerei.com. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt, meldet euch gerne. Ihr zwei, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Danke euch auch.
Danke euch.
Ja.
Ja.
Voll auf
Perfekt.
Mega.